Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Peru. Mit Toten und Schwerverletzten. Ein neuer Aufstand gegen den maroden in Anführungszeichen Minimalstaat. Ein Bericht unseres Südamerika-Korrespondenten Federico Füllgraf. Innerhalb einer Woche traten in Peru zwei Präsidenten zurück. Menschenmassen demonstrierten seit dem 9. November in den Straßen der Hauptstadt Lima und anderer Städte Perus. Am Samstag, den 14. November, sammelten sich landesweit Hunderttausende Menschen zum größten Protestmarsch der vergangenen 20 Jahre in dem Andenland. Die Demonstrationen begannen, nachdem der peruanische Kongress mit einem mehrheitlichen Misstrauensvotum Präsident Martín Vizcarra Cornejo des Amtes enthob, der seit Monaten ohne minimale politische Basis im Parlament regierte. Die Absetzung wurde mit Korruptionsvorwürfen und, Zitat, dauerhafter moralischer Unfähigkeit, Zitat Ende, begründet und Vizcarra wurde durch den Parlamentspräsidenten Manuel Merino ersetzt. Die Protestmärsche wurden während der wenigen Tage von Merinos Amtszeit mit brutaler Polizeigewalt, zwei Toten und Hunderten von Schwerverletzten beantwortet, wogegen sich am vergangenen Wochenende neue Proteste erhoben und im forcierten Rücktritt des seit weniger als einer Woche regierenden Präsidenten Merino gipfelten. Lawfare made in USA. Die Korruptionsvorwürfe gegen Martin Vizcarra. Der rechtsliberale Ingenieur Vizcarra amtierte von Ende Juli 2016 bis Ende März 2018 als Vize des wegen nachgewiesener Korruption zu Fall gekommenen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski und regierte Peru als dessen legaler Nachfolger bis zum vergangenen 9. November. Die fragwürdige Entscheidung seiner Absetzung wurde von der nicht weniger umstrittenen Parlamentsleitung nur wenige Monate vor den für April 2021 geplanten Präsidentschaftswahlen durchgepeitscht. Der Entschluss stieß auf massive Ablehnung in der Bevölkerung. In deren Proteste mischen sich offensichtliche Enttäuschung, Frustration und Abscheu gegen das ultraliberale Wirtschaftsmodell, das das Land seit den 1990er Jahren zermürbt und mit mehr als 937.000 Infektionsfällen und 35.230 Toten bei einer Gesamtbevölkerung von 32 Millionen Einwohnern zwar eine kontroverse Covid-19-Gesundheitsadministration offenlegte, der jedoch unter Vizcarra die Vorbeugung einer Katastrophe gelang. Als Dreh- und Angelpunkt des Korruptionsvorwurfs gegen Vizcarra veröffentlichte das Parlament mitgehörte Audioausschnitte, die belegen sollen, dass der Präsident und sein engster Kreis angeblich versucht hätten, eine unregelmäßige Einstellung des Sängers Richard Swing im Kulturministerium zu verheimlichen. Doch die politisierte Staatsanwaltschaft sieht darin mehr als nur Peanuts und eröffnete ein Ermittlungsverfahren. Ähnlich wie im Fall Lula wirft der Ableger von Scharfrichter Sergio Moros Lava Jato Einsatzgruppe in der peruanischen Staatsanwaltschaft dem abgesetzten Präsidenten angebliche Bestechung in zwei Fällen an Privatunternehmen vor, als Vizcarra vor Jahren Gouverneur von Moquegua war. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin beim obersten Gerichtshof, Vizcarra dürfe für die Dauer von 18 Monaten das Land nicht verlassen. Ein unverkennbarer Januskopf bei der Skizzierung des neoliberalen Szenarios in Peru ist die in Brasilien mit dem Sturz von Präsidentin Dilma Rousseff, der Verhaftung von Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und der Wahl Jair Bolsonaros erprobte Politisierung der Justiz unter Führung des von den USA ausgebildeten und gelenkten Richters Sergio Moro. Der Fall Vizcarra und vor ihm die Kriminalisierungsversuche der ehemaligen erfolgreichen Präsidenten Argentiniens, Ecuadors und Boliviens, nämlich Cristina Kirchner, Rafael Correa und Evo Morales, deuten an, dass die sogenannte Taskforce Lava Jato, übersetzt Unternehmen Autowaschanlage, mit logistischer Unterstützung des US Departments of Justice die Arme der Lawfare, also des Rechtsfeldzuges mit der Kriminalisierung und Negation der Politik, auch erfolgreich nach Peru ausgelagert hat. Absage der Militärs an Merinos Umsturzversuch. Manuel Arturo Merino de Lama ist die typische Inkarnation der so einprägsam in Gabriel García Márquez-Romanen beschriebenen lateinamerikanischen Oligarchie. Als Agronom avancierte er zum Großgrundbesitzer und Viehzüchter im nordwestlichen Landzipfel von Tumbes an der Grenze zu Ecuador und zwar zeitlebens Mitglied der ultrakonservativen Partei Acción Popular. Oligarchen sind in Lateinamerika seit Jahrhunderten dafür bekannt, dass sie sehr schnell das Militär zu Hilfe rufen, wenn ihnen die Machtausstattung nicht ausreichend erscheint. Und so geschah es Anfang vergangenen Septembers, als Merino im Amt des Parlamentspräsidenten versuchte, das Oberkommando der peruanischen Streitkräfte in den laufenden Amtsenthebungsprozess gegen Vizcarra hineinzuziehen. Premierminister Walter Martos, ein pensionierter Armeegeneral, reagierte mit Empörung. Zitat: Wir haben ein gravierendes Ereignis vor Augen, bei dem der Präsident des Kongresses versucht hat, die Streitkräfte in einen politischen Prozess einzubeziehen, an dem sie nicht teilnehmen dürfen. Zitat Ende. Im Kongress werde an einer in Anführungszeichen Verschwörung zum Sturz Vizcarras gestrickt, erklärte General Martos. Merino wimmelte ab. Zitat: Man hat versucht, die Bevölkerung zu verwirren und glauben zu machen, dass es eine Verschwörung gibt. Zitat Ende. General Martos wurde im Handumdrehen vom Verteidigungsminister und ebenfalls pensionierten General Jorge Chavez unterstützt. Zitat: Die Haltung des Kongresspräsidenten war rücksichtslos, als er versuchte, die Streitkräfte in einen politischen Prozess einzubeziehen. Die Streitkräfte sind keine politischen Berater, Zitat Ende, so erklärte Chavez. Nach Erkenntnissen des Verteidigungsministers hatte Merino vor der Abstimmung über den Vakanzantrag zugunsten seiner selbst den Generalkommandanten der Marine dazu aufgefordert, sich über den bevorstehenden Misstrauensantrag gegen Vizcarra zu äußern. Merino rief auch den Leiter des gemeinsamen Kommandos der Streitkräfte, General César Astudillo, an, der jedoch die Anrufe nicht beantwortete. Zitat: Diese Aufrufe waren nicht nur rücksichtslos und fehl am Platz, sondern sie kollidieren mit der demokratischen Ordnung, Zitat Ende, warnte der Verteidigungsminister vor peruanischen Medien und im Beisein zahlreicher Militärchefs. In einem seltenen, mit der Haltung faschistischer, brasilianischer und chilenischer Generäler kontrastierendem Aufruf bekräftigte General Martos die demokratische Wertehaltung der peruanischen Militärs. Zitat: Wir fordern die demokratischen Kräfte des Kongresses auf, sich nicht für Versuche zur Destabilisierung des Landes anzubieten. Zitat Ende. Die mediale Militanz im Dienste des Lawfare. Im sogenannten Rechtsfeldzug gegen Vizcarra waren, wie seinerzeit in Brasilien, das mehrheitlich konservative Parlament und die politisierte Justiz nur zwei der entscheidenden Kombattanten. Als dritter agierten die Medien. Insbesondere die Gruppe El Comercio im Besitz des Miro Quesada-Familienclans, der nicht nur 8 Tageszeitungen und 80% des Pressemarktes Perus, sondern auch mit America Television und Kanal N zum erheblichen Teil den privaten Fernsehmarkt kontrolliert. In Brasilien plapperten die herrschenden Privatmedien jahrelang die infamen, weil nie erwiesenen Vorwürfe von Lava Jato nach, denen zufolge, Zitat, Lula der Anführer einer kriminellen Vereinigung sei, Zitat Ende, und überzogen den Altpräsidenten mit Rufmord. In Peru die gleiche Inszenierung. Für El Comercio steht fest, Zitat, Martin Vizcarra ist der Anführer der Korruption, Zitat Ende. Jorge Luis Acevedo Rojas, Medienexperte an der Universidad Católica del Perú, errechnete, dass allein mit der ideologischen Militanz der TV-Sender America Television und Kanal N der Einfluss der Mediengruppe El Comercio auf mindestens 4,5 Millionen Peruaner, also ein Drittel des Fernsehpublikums, ausgeweitet wurde. Die Krise des maroden Minimalstaates und ihre Bewältigung. Eine hervorragende Analyse zum besseren Verständnis der Zustände in Peru lieferte vor wenigen Tagen die peruanische Soziologin Anaí Durant, Hochschulprofessorin an der Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. In den vergangenen Jahren profilierte sich die Sozialwissenschaftlerin mit Untersuchungen über soziale Bewegungen, politische Repräsentation, indigene Völker und Interkulturalität in Peru. Und Durant wirkt darüber hinaus als Koordinatorin für internationale Beziehungen der linken Partei Nuevo Peru. Peru erlebe Krisenmomente, die von doppelter Bedeutung geprägt sind. Einerseits drücken sie den Zerfall aus, den die peruanische Politik seit dem Ausbruch des Lava Jato-Skandals im Jahre 2018 erfuhr. Und andererseits machen sie die Erschöpfung des 1992 oktroyierten neoliberalen Regimes deutlich, erklärte Durant in einem Gespräch mit der progressiven argentinischen Nachrichtenagentur Nodal. Zum Verständnis der jüngsten Ereignisse müsse daran erinnert werden, so Durant, dass 2018 mit den spektakulären Vorgehen gegen die Korruption in Brasilien auch in Peru ein weit verzweigtes Korruptionsszenario aufgedeckt wurde, das zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Pedro Pablo Kuczynski führte. Die Krise löste zwar tiefe Unruhen in der Bevölkerung aus, doch in diesem Machtvakuum rissen bestimmte Interessen und Machtgruppen die Zügel des Staates an sich, was in den Folgejahren zu Spannungen innerhalb derselben Machtgruppen führte. Vizcarra versuchte während seiner zweijährigen Amtszeit mit der parlamentarischen Mehrheit des ultrakonservativen Fujimorismus und ohne eigene Parteifraktion zu regieren. Fujimorismus ist das politische Parteierbe des wegen schweren Menschenrechtsverbrechen und Korruption verurteilten ehemaligen Präsidenten Alberto Fujimori. Im Oktober 2019 ordnete Vizcarra wegen mehrfacher Beschwerden und Justizverfahren die vorübergehende Schließung des Parlaments an und besiegelte somit einen Koalitionskurs mit der Legislative. Ein neuer Kongress wurde im Jahr 2020 gewählt und wenige Wochen danach brach in Peru die Covid-19-Pandemie aus, die das Andenland bald unter die 10 am härtesten von Coronavirus betroffenen Länder reihte und auch wirtschaftlich extrem bestrafte. Covid-19-Pandemie, latente politische Krise, ein stark fragmentiertes Parlament mit 24 politischen Parteien sowie die zahlreichen Fluchtversuche in die parlamentarische Immunität seitens angeklagter Abgeordneter dienten dem Pulverfass als Zündschnur. Mit der Absetzung Vizcarras sprangen die ersten Funken. Bei den Polizeieinsätzen Merinos explodierte das Pulverfass. Und nun eine Frage an Nay Durant. Verglichen mit dem sozialen Aufstand vom Oktober 2019 in Chile, der nach Bewertung mehrfacher Beobachter das Ende des neoliberalen Zyklus eingeläutet hatte, darf man bereits ähnliche Schlussfolgerungen für Peru wagen? Oder können die immer gleichen Machtgruppen diese Umstände dazu nutzen, um wieder aufzubauen und gestärkt neu aufzutreten? Anaí Durant, Zitat: Ich denke, es ist ein entscheidender Moment, obwohl dieses Modell bereits mehrere Krisen überstanden hat. Die Regierung Fujimori fiel im Jahr 2000 als Folge des Mobilisierungsansturms der Bevölkerung. Aber das Modell überlebte. Es berührte keine entscheidenden Aspekte der von Fujimori auferlegten politischen Verfassung. Die Machtgruppen schafften es vielmehr, einige sehr oberflächliche Vorkehrungen zu treffen und die während der Redemokratisierung aufeinanderfolgenden Regierungen hielten sich an das gleiche Schema der maroden Verwaltung, aber auch der Korruption und des wirtschaftlichen Missmanagements. Dieses Land verfügt über nachhaltiges Wachstum des Bruttoinlandsproduktes und erzeugte einen ansehnlichen Haushaltsüberschuss. Doch wie wir jetzt in der Pandemie erlebt haben, wurden massive Geldsummen für alles andere als für den Gesundheitsschutz der Menschen verschwendet. Es gibt viel Empörung über die Art und Weise, wie sie seit 30 Jahren regiert wird. Die Erschöpfung, der Zerfall dieses Modells, das sich als günstig für Korruption und Autoritarismus offenbart hat, ist offensichtlich. Und ich denke, dass es auch eine Möglichkeit gibt, angesichts der für den 11. April 2021 geplanten Wahlen eine Plattform für grundlegendere Veränderungen zu schaffen. Und wir hoffen, dass dies umgesetzt werden kann. Zitat Ende. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie innerhalb des Textes auf nachdenkseiten.de und im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.